Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
One moment in time. Jetzt muss ich das Mikrofon natürlich suchen. Ich war das bisher gewohnt.
Also.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören das Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg und ich darf heute einen Gast begrüßen, und zwar gibt es 631 Bundestagsabgeordnete in Deutschland und einen haben wir heute hier sitzen, Dr. Stefan Kaufmann, Kreisvorsitzender von der CDU in Stuttgart, und seit 2008 hat er bereits zum zweiten Mal den Wahlkreis direkt gewonnen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kaufmann.
Ja, guten Abend, Herr Walterscheid, und guten Abend allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Und ich würde vielleicht Sie bitten, dass Sie etwas über Sie sich noch erzählen. Sie können das am besten, bevor ich lange frage.
Ja, das ist gut, das ist richtig. Ja, ich bin 1969 in Stuttgart geboren, habe dann nach dem Abitur Jura studiert in Tübingen und in Leiden in Holland, habe dann lange Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet, bin relativ spät erst in die CDU eingetreten, nämlich mit 30, als ich von Tübingen wieder nach Stuttgart zurückkam zum Referendariat, und wurde dann 2009 gefragt, oder 2008, ob ich 2009 für den Bundestag kandidieren möchte. Und bin seitdem eben direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Stuttgart-Süd. Das ist so die südliche Hälfte von Stuttgart, die Stuttgart-Innenstadt und alles, was südlich davon liegt. Bin 13 dann wiedergewählt worden gegen Cem Özdemir. Das war mein Herausforderer. Und mache Bildungs- und Forschungspolitik, vor allem im Deutschen Bundestag. Bin dort stellvertretender Sprecher für Bildung und Forschung meiner Fraktion, der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Jetzt kennen wir Sie besser, wen wir mit Ihnen vor uns haben. Ich würde vorschlagen, wir machen mal so einen Gang durch die aktuelle Politik. Und eine Frage, wie sind Sie denn mit der jetzigen Landesregierung zufrieden? Ich meine, für die CDU war das ein herber Schlag,
ja.
Aber es ist noch das Beste wahrscheinlich draus geworden.
Naja, so ganz lang sind Sie ja noch nicht im Amt, jetzt müssen wir mal schauen. Ich sage immer, das muss sich alles erstmal einrütteln. Wir hätten uns natürlich den 13. März ganz anders vorgestellt. Wir hatten gehofft, dass wir wieder stärkste Kraft werden oder stärkste Kraft bleiben und vor den Grünen, und dann natürlich die Option haben, eine Regierung zu bilden. Es ist alles anders gekommen. Das hat vielerlei Gründe, die möchte ich jetzt gar nicht näher ausführen. Am Ende blieb nur diese Koalition mit den Grünen. Wir als kleinerer Partner, die Alternative wäre letztlich eine Neuwahl gewesen, weil die anderen Parteien, die SPD und die Freien Demokraten, sich einer Dreierkonstellation sozusagen widersetzt hatten, und in der Abwägung Neuwahl mit einer möglicherweise noch stärkeren AfD haben wir uns dann entschieden, dass wir eben in diese Koalitionsverhandlungen mit den Grünen gehen. Am Ende hat der Thomas Strobel das alles gut behandelt, und das Ergebnis kann sich jetzt, glaube ich, sehen lassen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Schwarz und Grün. Ich war immer jemand, der das für eine gute Option gehalten hätte. Natürlich immer mit der Voraussetzung, dass wir die stärkeren Partner sind. Jetzt ist es ein bisschen andersrum. Das liegt natürlich an einem sehr populären Ministerpräsidenten, dem Winfried Kretschmann. Aber jetzt sind wir gemeinsam mit dieser Regierung und versuchen gemeinsam, das Land gut zu regieren und gut voranzubringen. Und da gibt, glaube ich, der Koalitionsvertrag schon einiges dafür her.
Und wir haben begonnen mit einem Wunsch von Ihnen, mit Whitney Houston, One Moment in Time. Und wir möchten gerne weitermachen mit dem nächsten Whitney Houston-Lied, das wir für Sie ausgesucht haben. Sie haben nur die große Nummer gewünscht. Sie haben die Richtung vorgegeben. Lassen Sie sich überraschen.
So soll Politik ja auch sein.
Ja.
Bin gespannt.
Das war Whitney Houston mit einem weniger bekannten Titel. Und zwar, My Name is Not Susan. Wir haben den Kreisvorsitzenden der CDU in Stuttgart zu Gast. Jetzt ist die Frage, wie kommen Sie nach Bietigheim? Sind es regionale Interessen, die auch in Stuttgart eine Rolle spielen?
Ja, natürlich fühle ich mich als Stuttgarter, aber dazu gehört auch die Region Stuttgart. Sie haben mich eingeladen nach Bietigheim. Ich bin in Weilendorf geboren und aufgewachsen, habe also auch einen gewissen Bezug zu diesem jetzt eher Nordstuttgarter Region. Aber auch politisch ist natürlich, wachsen ja Stadt und Region zusammen. Es gibt eine Regionalversammlung. Wir haben die natürlich wichtige Themen wie Verkehr und auch Wirtschaftsentwicklung, Standortentwicklung, Gewerbegebietansiedlung, wo wir eigentlich in Stuttgart nur noch mit der Region zusammen weiterkommen, weil wir einfach keine Gewerbeflächen mehr haben. Und natürlich das Thema Verkehr ist ein ganz wichtiges Thema, öffentlicher Nahverkehr, aber eben auch Straßenverkehr. Ich habe jetzt hier fast eine Stunde gebraucht. Ich bin um 5 von meiner Bürgersprechstunde, die ich heute im Freien gemacht habe, im Stuttgarter Nordbahnhofviertel, habe ich jetzt also wirklich fast eine Stunde gebraucht bisher her. Bin also eigentlich rechtzeitig losgefahren und das zeigt natürlich auch, ja, wie schwierig die Verkehrssituation in der Region ist. Und das ist ein Thema, das wir auch nur gemeinsam in der Region, mit der Region lösen können. Ich habe es gesagt, der öffentliche Nahverkehr muss natürlich weiter ausgebaut werden und da hat ja auch die Region die Kompetenz dafür.
Ja, und der VVS hat sich ja prächtig entwickelt. Zum Thema Verkehr natürlich noch eine aktuelle Frage. Im Bereich Stuttgart 21 hat sich ja jetzt leider etwas relativ Negatives getan. Der bisherige verantwortliche Vorstand, Herr Käfer, ist zurückgetreten oder hat sein Amt zur Verfügung gestellt. Können Sie schon abschätzen, wie es jetzt weitergeht? Man hat den Eindruck, jetzt freuen sich die Gegner und kommen aus ihren...
Ja, die Gegner suchen natürlich jeden Strohhalm und es gibt ein paar drunter, die immer noch glauben, dass man das Projekt jetzt stoppen könnte, die Baugruben wieder zuschütten und alles. Das ist natürlich Unsinn, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe Respekt vor denen, die jetzt jahrelang dafür gekämpft haben, auch für ihren Weg. Jetzt hat es eine Volksabstimmung gegeben und jetzt wird gebaut und jetzt muss man das Ganze auch mal konstruktiv begleiten, dass das Ganze schwierig wird bei dem Stuttgarter Baugrund. Wir bauen immerhin über 60 Kilometer Tunnel für dieses Projekt. Das war auch klar und dass es auch mal Schwierigkeiten gibt. Das war auch klar, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, ein bisschen teurer wird, ist auch nicht überraschend. Der Herr Käfer, das mag jetzt auch andere Gründe haben, warum er jetzt sein Amt da zur Verfügung stellt. Ne? Es sind ja schon einige über das Projekt gestolpert im Verlauf der Projektabwicklung. Es ist immer wieder das gleiche Thema, dass die Bahn das noch nicht ganz gut versteht, zu kommunizieren. Das ist viel besser geworden als in den ersten Anfangsjahren. Aber immer noch gibt es da Defizite und man muss einfach bei dem Projekt sehr transparent und offen mit den Kritikern, auch den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. Das hat vielleicht der Herr Käfer auch nicht immer ganz optimal gemacht, aber das Projekt geht jetzt trotzdem gut voran und wird am Ende auch irgendwann mal fertig. Und dann werden sich alle freuen, dass wir es gebaut haben.
Und wir freuen uns, wenn wir etwas Musik hören. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg. Wir haben heute Dr. Stefan Kaufmann, Kreisvorsitzender der CDU Stuttgart und Bundestagsabgeordneter dort zu Gast. Kehren wir doch von der Region nach Berlin zurück. Sie sind Obmann für die CDU im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Können Sie etwas genauer erzählen, was es dort geht? Das ist so ein langes Wort.
Ja, also das ist der Bildungsausschuss, aber wir beschäftigen uns in Berlin schwerpunktmäßig gar nicht so sehr mit der Bildung jetzt im klassischen Sinne, denn Bildung ist Ländersache in unserem föderalistischen System. Also die Lehrpläne in den Schulen, die Bezahlung der Lehrer, die Hochschulen, der Hochschulbau, die Bezahlung der Professoren, all das machen die Länder, also bei uns in diesem Falle Baden-Württemberg. In Berlin beschäftigen wir uns deshalb schwerpunktmäßig mit Forschungsthemen, das heißt mit Grundlagenforschung. Wir finanzieren zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Institute, die Großforschungsprojekte finanzieren, auch im Ausland. Das sind zum Beispiel Satellitenstationen in der chilenischen Wüste, das sind Forschungsschiffe in den Azoren oder in den Eismeeren, das sind Max-Planck-Institute, von denen es auch in der Region einige gibt, die also zum Beispiel Hirnforschung machen, die Materialforschung machen, also alles von der Grundlagenforschung bis zur anwendungsbezogenen Forschung, also was die Fraunhofer-Gesellschaft macht, wie produktnahe, anwendungsbezogene Forschung, also wie entwickeln wir Produkte weiter für den Markt. Also das sind Themen, mit denen wir uns in Berlin schwerpunktmäßig beschäftigen, Medizin, Gesundheitsforschung, Klimaforschung, und dafür geben wir sehr viel Geld aus. Der Etat des Bundesministeriums ist von 7 Milliarden auf 17 Milliarden angewachsen in den letzten 10 Jahren. Im Bereich der Bildung haben wir eigentlich nur Zuständigkeit für die berufliche Bildung. Das ist Bundessache, also das Berufsschulwesen sozusagen, die Inhalte an den Berufsschulen. Und wir haben Kompetenz zum Beispiel beim Thema Studienfinanzierung. Da ist das große Stichwort BAföG, also Kredite für Studierende zur Finanzierung des Lebensunterhaltes, die dann zum Teil ja auch zurückgezahlt werden müssen. Dafür gibt der Bund jährlich 3 Milliarden Euro aus und dafür bin ich auch Berichterstatter. Das heißt, ich arbeite gemeinsam mit dem Bundesministerium, wenn eine Gesetzesänderung kommt, dann eben das auch parlamentarisch ab. Aber wie gesagt, Schwerpunkt ist die Forschungspolitik, nicht so sehr die Bildungspolitik, aber wir beteiligen uns schon auch beispielsweise mit Geld am Ausbau von Studienplätzen, um die Länder zu unterstützen, obwohl wir da eigentlich keine eigene Zuständigkeit haben. Das sind also die sogenannten Hochschulpakte, wo wir jetzt an die Länder Geld gegeben haben, oder wir haben die Exzellenzinitiative jetzt wieder neu aufgelegt, wo wir in einem wettbewerblichen Verfahren besonders guten Universitäten in Deutschland zusätzliches Geld geben, neben dem, was ihnen von den Ländern zur Verfügung gestellt wird.
Vielen Dank für die Ergänzung und vor allem, dass wir das jetzt besser verstehen. Und wir verstehen am besten Musik, und da kommt jetzt ein Wunsch, den auch Sie geäußert haben, Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Ich möchte natürlich auch nicht versäumen, ein persönliches Engagement von Ihnen anzusprechen, und zwar Ihre eingetragene Partnerschaft. Wenn Sie bitte da noch was dazu erzählen, das gab ja letztes Jahr einen riesen Aufwand und ein viel beachtetes Ereignis, als Sie kirchlich heiraten wollten. Mhm. Sie haben es trotzdem geschafft, aber...
Ja, wie viel Zeit haben wir, Herr Walter? Ja. Also ich versuche es etwas kurz zu machen. Ich antworte ohnehin schon viel zu lang. Nein, also in der Tat, ich habe vor 16 Jahren meinen heutigen Ehemann kennengelernt. Das war ungefähr die Zeit, als ich auch in die CDU eingetreten bin. Wir sind seit 16 Jahren zusammen und haben uns dann im Dezember 2013 entschieden, dass wir eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Das haben wir allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit getan. Also da waren wirklich nur wir beiden und die Leiterin des Standesamtes da, weil wir immer eben auch eine kirchliche Zeremonie wollten. Wir sind beide römisch-katholisch getauft, waren beide Ministranten. Rolf, also mein Mann, dessen Elternhaus ist sehr religiös geprägt. Bei mir war es nicht ganz so religiös vom Elternhaus her, aber auch. Und das hat uns beide einem veranlasst zu sagen, wir wollen eigentlich eine kirchliche Feier haben. Und haben dann beim Bischof mal höflich angeklopft, ob denn eine Segnungsfeier möglich ist. Das hat er dann abgelehnt, was auch in Ordnung ist, weil wir wissen, dass die römisch-katholische Kirche eben anders als die evangelische Kirche oder auch die altkatholische Kirche solche Segnungsfeiern nicht macht. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Weltkirche, die afrikanischen und die lateinamerikanischen Bischöfe da ein großes Problem damit haben und wir eben keine speziellen Regelungen für Deutschland da durchsetzen können. Naja, am Ende war es dann so, dass wir eine Art Dankgottesdienst vereinbart hatten mit unserem Pfarrer und dachten, wir könnten das ohne die Genehmigung des Bischofes durchführen. Der Termin stand fest und die Einladungen waren raus. Dann wurde das bekannt und irgendjemand hat uns sozusagen beim Bischof und beim Stadtdekan in Stuttgart verpfiffen, woraufhin der Bischof dann unserem Gemeindepfarrer diesen Gottesdienst untersagt hat. Und das war dann der Zeitpunkt, als mein Mann am nächsten Montag nach der Entscheidung dann die römisch-katholische Kirche verlassen hat. Er ist ausgetreten, ist Mitglied der altkatholischen Kirche geworden, und die altkatholische Kirche macht seit ungefähr 2 Jahren nach einer Liturgie, die entwickelt wurde im Bistum Württemberg-Stuttgart, eine solche Segnungsfeier, ähnlich wie es auch die evangelische Kirche außerhalb Württembergs macht. Und nach diesem Ritus haben wir dann am 2. Mai letzten Jahres dann geheiratet, nicht in der katholischen, altkatholischen Gemeinde, da war die Kirche nämlich belegt und auch zu klein, sondern in einer evangelischen Kirche, der Schlosskirche im Alten Schloss in Stuttgart. Das gab dann auch nochmal ein Problem, weil dann nämlich die konservativen Protestanten, die Evangelikalen, das dann natürlich mitbekommen haben, dass dieser Gottesdienst stattfinden soll in der evangelischen Kirche. Und da die Landeskirche solche Segnungsfeiern auch nicht duldet, wurde dann also nochmals versucht, diesen Gottesdienst dort auch zu verhindern über den Oberkirchenrat und den evangelischen Landesbischof. Da hat dann Gott sei Dank der Landesbischof gesagt, nach dem Motto, wir stellen die Kirche jeder christlichen Kirche zur Verfügung und bewerten nicht, was dort passiert. Und deshalb konnte der Gottesdienst dann am Ende mit 380 Gästen dann auch dort so stattfinden, im Beisein im Übrigen von Thomas Strobel und Guido Wolf. Und es war eine wunderbare Feier, aber natürlich hart erkämpft und entsprechend auch mit Signalwirkung. Und natürlich war es uns schon ein Anliegen, dass es möglich sein muss, in der katholischen Kirche auch eine solche pastorale Zeremonie für eine kirchliche Begleitung gleichgeschlechtlicher Paare durchzusetzen. Jetzt nicht die Segnungsfeier, wir wollten da auch jetzt keine Lex Kaufmann-Pfander, wir wollten einfach nur einen Gottesdienst feiern und waren deshalb schon etwas enttäuscht, dass jetzt auch dieser Dankgottesdienst, den viele Theologen im Übrigen für durchaus zulässig halten, dass dieser Dankgottesdienst abgelehnt wurde.
Eine spannende Erzählung, aber vielen Dank, dass Sie die Sachen so klar geäußert haben. Ja, gerne. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind heute politisch aktiv. Wir haben zu Gast den Bundestagsabgeordneten Dr. Stefan Kaufmann. Und ich möchte ihn nicht gehen lassen, ohne auch, nachdem ja nächstes Jahr Bundestagswahlen sind, das etwas lädierte Verhältnis CDU-CSU anzusprechen. Das liegt meinem Verständnis nicht an der CDU, aber zum Streiten gehören wohl nicht immer zwei, sondern manchmal genügt einer. Ich bitte Sie da noch ein paar Worte zu sagen darüber.
Ja, also ganz grundsätzlich gilt natürlich, dass eine Partei nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie einig ist. Und jetzt sind wir eben nicht nur eine Partei, eine große Volkspartei, sondern wir sind eben zwei Parteien. Wir haben die CSU als Schwesterpartei. Und da ist es in der Tat und war auch in der Vergangenheit nicht immer ganz einfach, Einvernehmen herzustellen. Das war schon zu Zeiten von Franz Josef Strauß so. Aber der war vielleicht etwas klüger als die heutige CSU-Führung und hat zumindest dann in Wahlkampfzeiten auch mal Ruhe gegeben und die Reihen auch wieder geschlossen. Und das ist eben was, was man schon in Richtung München sagen muss, dass es nicht ganz hilfreich war, jetzt auch im Wahlkampf hier ständig gegen die Kanzlerin zu schießen. Man kann auch mal eine unterschiedliche Auffassung haben, man kann auch unterschiedlich sich über die Zukunft Europas unterhalten. Da ist auch nicht alles ganz einfach. Aber die Art und Weise, wie das jetzt in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, ist nicht in Ordnung. Und deshalb haben jetzt ja auch die CSU-Altvorderen wie zuletzt Alois Glück oder Theo Weigel, wenn man das richtig den Pressen nehmen konnte, dann auch dagegen gehalten und haben gesagt, das geht so nicht. Und im Übrigen ist die Kanzlerin in ihrem Kurs richtig. Sie hat vielleicht jetzt nicht immer die richtigen Worte gefunden in den letzten Monaten, das kann man selbstkritisch schon sagen, aber der Kurs konnte letztlich nicht viel anders sein wie das, was wir politisch gemacht haben. Und deshalb ist schon die Botschaft in Richtung München, dass jetzt auch wieder Ruhe einkehren muss, dass wir uns über die Zukunft Europas streiten können, unterhalten können, aber dass das Ganze eben in einem Maß sein soll, der nicht den Eindruck erweckt, als sei die CDU-CSU in sich völlig zerstritten. Das hat uns nicht geholfen und das würde uns auch nächstes Jahr bei der Bundestagswahl sicherlich nicht helfen.
Ja, Herr Dr. Kaufmann, auch von mir ein herzliches Willkommen hier beim Gesundfunk des Klinikenradios Bietigheim-Ludwigsburg. Ausgerechnet heute kommen Sie zum Interview, wenn Deutschland Fußball spielt. Sind Sie auch ein Fußballfan?
Ja, also ich bin Fußballfan, ich bin auch Mitglied beim VfB. Also muss es sein, das ist nicht immer ganz vergnügungssteuerpflichtig, vor allem letzte Saison. Und jetzt hoffen wir, dass es wieder aufwärts geht. Wurde auch nicht alles richtig gemacht, sage ich mal, in den letzten Jahren. Nein, ich bin schon Fußballfan und ich bin ja jetzt rechtzeitig gekommen, sodass ich dann auch rechtzeitig zum Spielbeginn wieder, genau, wo es sein kann, wo ich es dann gemeinsam anschaue. Also ich verfolge natürlich die WM jetzt nicht ganz so intensiv wie andere, habe auch wenig Zeit natürlich, die Spiele alle anzugucken. Aber ich bin schon Fußballfan. Ja.
Und Ihr Ergebnis für heute Abend?
3-1.
Oh, hoch. Hoch, aber Ihr Wort in Gottes Ohren, wie man so schön sagt. Ja. Ne? Ich bin ein neugieriger Mensch und Politik interessiert mich schon auch sehr stark. Wenn wir jetzt schon so eine kompetente Persönlichkeit hier bei uns haben, wie kann man sich das vorstellen? Also ein Abgeordneter vom Land Baden-Württemberg geht nach Berlin im Bundestag. wie viel an Wünschen aus Baden-Württemberg nehmen Sie mit und können umsetzen? Sind Sie frei in oder müssen Sie neutral sein in der Gesetzgebung? Sie hatten ja vorher gesagt, dass da Gesetze beschlossen werden. Wie kann man sich sowas vorstellen?
Also wir sind natürlich als direkt gewählte Abgeordnete, 299 der 631 Kolleginnen und Kollegen sind ja direkt gewählt in den 299 Wahlkreisen, sind wir natürlich immer auch unseren Wählerinnen und Wählern verpflichtet. Und das heißt, ich als Stuttgarter Abgeordneter natürlich den Bürgerinnen und Bürgern auch der Stadt Stuttgart. Ne? Das ist das eine. Im Übrigen sind wir aber alle Fachpolitiker. Wir sind sehr spezialisiert im Deutschen Bundestag. Ich habe es ja gesagt, jeder von uns 311 CDU-Abgeordneten ist in einem Ausschuss tätig, weil wir eben so viele auch sind. Das heißt, ich kümmere mich eben vor allem um Bildung und Forschungsthemen. Und dann ist es ein Stück weit erwartet und auch legitim, wenn man natürlich auch für die Region oder für das Land dann Interessen verfolgt. Natürlich habe ich mich letzte Legislaturperiode im Verkehrsausschuss für Stuttgart 21 stark gemacht, war auch deshalb extra im Verkehrsausschuss, um das Projekt auch bundesseitig nochmal positiv zu begleiten. Ich kümmere mich jetzt natürlich als Obmann drum, dass durchaus eben Forschungseinrichtungen dann auch in Baden-Württemberg angesiedelt werden. Wir haben jetzt gerade die erfreuliche Nachricht bekommen, dass sich die Max-Planck-Gesellschaft mit einem Projekt bis zu 50 Millionen Euro im Jahr, Uni Stuttgart, Uni Tübingen, ETH Zürich, ein neues Institut gründet, das sich mit selbstlernenden Systemen, also Robotik, beschäftigt. Und da haben wir viel Kompetenz in Baden-Württemberg und deshalb siedelt sich dieses Institut hier an. Und das ist natürlich auch ein Erfolg jetzt für den lokalen Abgeordneten, sage ich mal. Also ist durchaus legitim. Die Kollegen aus Norddeutschland haben natürlich auch Themen, die sie umsetzen wollen. Und insofern spielt immer natürlich die Herkunft auch eine wichtige Rolle.
Kann man das so prozentual aufteilen, wo man sagen kann, okay, so und so viel Prozent kann ich für Baden-Württemberg oder ist möglich für Baden-Württemberg durchzusetzen? Kann man das so benennen?
Prozentual ist es schwierig, ne? Aber es ist schon, also wir alle sind eben auch Abgeordnete der Region. Ne? Natürlich haben immer die bundespolitische Brille auf, es muss auch eben bundespolitisch Sinn machen. Und wenn jetzt eben, sagen wir, dieses Robotikinstitut in die Region Stuttgart kommt, dann ist es ja nicht nur, weil es jetzt uns hier in Stuttgart gut tut, sondern weil es eben auch hier die meiste Kompetenz gibt auf dem Gebiet. Sonst wird es die Max-Planck-Gesellschaft nicht machen. Ne? Das heißt, es hilft im Ende auch Deutschland insgesamt, wenn eben dort, wo die meiste Expertise ist, die meiste Kompetenz ist, eben auch die Forschung stattfindet. Ne? Also insofern ist es auch eine Win-Win-Situation. Hm.
Wie sind Sie eigentlich zur Politik gekommen? War das Ihr Steckenpferd oder sind Sie da so von jungen Jahren an reingewachsen?
Naja, ich hatte schon einen politischen Vater, eine unpolitische Mutter. Mein Vater war Elternbeiratsvorsitzender, hat sich sehr für Politik interessiert. Ich bin dann sehr früh halbwaise geworden. Mein Vater starb, als ich 12 war. Aber er war immer jemand, der sich engagiert hat für die Gemeinschaft. Und das hat er mir sicherlich mitgegeben. Ich war Klassensprecher, Schülersprecher, habe dann einen Verein gegründet in Tübingen, der sich mit Bildungspolitik beschäftigt und bin dann erst irgendwann in die Partei eingetreten, weil ich gemerkt habe, dass man zwar gehört wird mit Expertise im Bereich Bildung und Forschung, aber um was umzusetzen, eben eine Partei braucht. Und das war für mich dann der Moment, wo ich dann auch parteipolitisch aktiv geworden bin. Und die Frage dann Bundestag ja oder nein, die stellt sich dann eben, das sind dann Umstände, glückliche Umstände. In meinem Fall waren es traurige Umstände, weil mein Vorgänger im Amt, ein evangelischer Pfarrer, gestorben war an Krebs in der Mitte der Legislaturperiode. Dann war der Wahlkreis vakant und dann war eben die Entscheidung oder die Frage, wer kandidiert für Stuttgart. Und dann wird man eben gefragt und dann stellt sich eigentlich erst die Frage Berufspolitik ja oder nein. Alles davor ist ja ehrenamtlich und unbezahlt. Ne?
Und in der kurzen Zeit, wo man Sie jetzt kennenlernen durfte, habe ich den Eindruck gewonnen, dass Sie mit Leidenschaft Politiker sind. Bleibt Ihnen dann überhaupt nur ein bisschen Freizeit?
Also Politik ohne Leidenschaft geht nicht, denn das Arbeitspensum eines Bundestagsabgeordneten kann man vielleicht erahnen, aber man muss es vielleicht auch mal
erahnen. Mal erahnen, glaube ich.
Also es ist wirklich, man kann es auch so und so machen wie jeden Job oder jeden Beruf, aber wenn man es richtig macht und eben jetzt auch diese Parteiämter noch hat, das ist ja auch, es sind ja nicht nur die Parteiämter und das Mandat, man fliegt hin und her zwischen Stuttgart und Berlin. Ich bin 10% des Jahres international unterwegs, weltweit, also wirklich Afrika, USA, Südamerika, europaweit weil Forschung eben auch weltweit ein Thema ist. Also ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Es gibt eigentlich keine freien Wochenende, es gibt keine freien Abende. Dann kann man es nur mit Leidenschaft machen. Ja. Mhm. Anders geht es nicht.
Ja. Und wie also verhält sich Ihr Mann denn dazu?
Naja, der hat sich dran gewöhnt.
Der muss tolerant sein.
Der hat sich dran gewöhnt, das hat sich ja langsam aufgebaut. Aber er ist in der Tat die Hälfte des Jahres allein. Wir haben in Stuttgart unseren Hauptwohnsitz, da ist er berufstätig. Also er kann auch nicht so wie ich jetzt pendeln die ganze Zeit. Also er lebt in Stuttgart und muss ungefähr die Hälfte des Jahres eben auch auf mich verzichten. Und natürlich auch abends, jetzt nachher treffe ich ihn irgendwann um 9 zum Fußball gucken. Heute Morgen haben wir uns um 10 dann irgendwann oder um 9:30 getrennt, als er ins Büro ist und ich zu meinem ersten Termin. Ja, also so ist es halt. Ne? Das muss der Partner schon mitmachen. Und natürlich gehen auch viele Beziehungen da in die Brüche im Bundestag.
Ja, du musst schon belastbar sein, dann so eine Beziehung. Ne? Und ich denke auch den Kampf, den sie da durchgefochten haben, ich denke mal, da haben sie schon eine solide Basis dafür auch
wir geschaffen. Wir haben ja auch lange gewartet, bis wir genau. den Schritt getan haben. Ja.
Genau. Was bedeutet Ihnen eigentlich Musik in Ihrem Leben? Begleitet Sie Musik? Sind Sie mit der Musik verbunden?
Ja, ich bin ein großer, nicht nur großer Fan der Musik. Ich habe auch mit 10 Jahren begonnen, Orgel spielen zu lernen, habe auch viel Gottesdienste gespielt, habe früher in der Schule auch Konzerte gespielt. Ich habe ein Orchester mal geleitet in Tübingen, das ich selber gegründet habe. Also ich gründe ganz gerne auch eigene Vereine. Ich bin heute Vorsitzender von einem vom Freundeskreis des zweitgrößten Stuttgarter Chores, vom Stuttgarter Oratorienchor. Ich bin Vorsitzender vom Kuratorium eines Barockorchesters, das sich in Stuttgart neu gegründet hat. Und Musik ist meine Leidenschaft. Also ich bin Operngänger, bin großer Ballettfan, habe enge Kontakte auch zur Stuttgarter Oper, kenne auch viele Künstler, Sänger persönlich und verbinde natürlich mit Musik wie jeder Mensch auch immer Erinnerungen. Und Whitney Houston hat natürlich auch in meiner Biografie einfach einen Bezug zu einer bestimmten Person, die mir wichtig war. Und ja, so, also ohne Musik könnte ich nicht leben.
Ja, meine Damen und Herren, eine Stunde geht wie im Flug vorbei, vor allem wenn man so jemand Aussagefreudiges wie den Herrn Dr. Kaufmann neben sich sitzen hat. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Ja, sehr gerne.
Wir haben noch viele Fragen, die wir gerne gestellt hätten.
Dann komme ich wieder.
Das höre ich gerne. Das war eigentlich
sehr freuen, ja.
Aber lassen Sie mich den Patientinnen und Patienten noch gute Genesung wünschen, die jetzt zugehört haben. Und ich hoffe, das war auch für Sie an den Kopfhörern spannend. Und ja, hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
Uns auch. Vielen Dank. Gute Zeit.
Danke.